Wenn Sie mit Nachhaltigkeit zu tun haben, dann befinden Sie sich gemeinsam mit uns in einer erstaunlich großen Wende. Denn bisher war Nachhaltigkeit für Unternehmen etwas rein Freiwilliges. Kein Konzern, kein Mittelständler musste es tun. Man tat es freiwillig und aus den unterschiedlichsten Motiven. Einige Unternehmen taten es aus vollster Überzeugung. Andere hatten einfach verstanden, welche Vorteile sich dabei für die Unternehmenskommunikation ergeben. Und wieder andere, muss man schon auch sagen, wollten halt einfach irgendwie dabei sein. Mit dem augenblicklichen Wandel ist das alles aber vom Tisch. Nachhaltigkeit wird zunehmend zur gesetzlichen Pflicht für fast alle. Und das wird die Art, wie wir Nachhaltigkeit kommunizieren können und wollen, auf den Kopf stellen. Und darüber wollen wir heute mal im Podcast SAME Grüne Wiese reden.
Grüne Wiese, der Podcast von SAME. Consulting by Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.
Und damit herzlich willkommen bei SAME Grüne Wiese. Ich bin Andreas Winterer, Senior Advisor und Podcaster bei SAME Consulting bei Utopia. Im heutigen Podcast bin ich gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Maike Gebhardt, Geschäftsführerin bei der Utopia GmbH und langjährige Expertin für Nachhaltigkeitskommunikation. Und unser heutiger Gast ist Kim Alexandra Notz, CEO und Inhaberin der Hamburger Kreativagentur KNSK. Die studierte Betriebswirtin war unter anderem bei Ernst & Young, bei der Bauer Media Group, bei Hoffmann und Campe X. Sie gründete für über ein Jahrzehnt gemeinsam mit dem von mir übrigens sehr bewunderten Journalisten Manfred Bissinger die Content-Agentur Bissinger Plus. Und sie hat übrigens auch ihren eigenen Podcast, nämlich What's Next Agencies, den wir euch gerne in den Shownotes verlinken, in dem sie seit 4 Jahren gemeinsam mit Marketingentscheiderinnen und Agenturmanagerinnen inspirierende Diskussionen über die Zukunft der Agentur- und Marketingbranche führt. Und unter anderem deswegen, aber nicht nur deswegen, haben wir sie heute eingeladen, um darüber mal zu reden, und zwar ganz speziell für das brennende Thema Nachhaltigkeit.
Ja, und speziell ich freue mich riesig, liebe Kim, dass du heute da bist, denn wir beiden haben uns vor inzwischen 4 Jahren, 2020, gemeinsam auf den Weg gemacht und haben KNSK Below One gegründet, ein Joint Venture zwischen KNSK und Utopia. Mit dieser Idee, eigentlich müsste man ja Nachhaltigkeitsexpertise und kommunikative Kreativität zusammenzubringen, um Nachhaltigkeitskommunikation richtig gut zu machen. Und deshalb freue ich mich riesig, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, liebe Kim.
Ich freue mich auch. Vielen lieben Dank an euch beide für die Einladung. Und für mich ist es ganz ungewohnt, jetzt mal sozusagen auf der anderen Seite zu sitzen und nicht die Fragen zu stellen wie in meinem Podcast. Andreas, du hast es eben angekündigt, sondern selbst auf dem heißen Nachhaltigkeitsstuhl zu sitzen. Insofern bin ich total gespannt, was wir draus machen und freue mich sehr drauf. Ganz, ganz wichtiges Thema.
Ich habe mir natürlich ein bisschen angeschaut, mit wem sprechen wir denn eigentlich, und habe zum Beispiel gesehen, dass du ja eigentlich ursprünglich BWL studiert hast und zum Beispiel Controlling gemacht hast. Da finde ich es ein bisschen einen weiten Weg zu einer Kreativagentur. Warum bist du denn diesen Weg gegangen?
Tja, das ist eine richtig gute Frage. Man kann das Leben ja immer nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Aber auch im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob das einen Plan gab. Also ich habe mich tatsächlich immer nach Interessen treiben lassen, habe die Dinge gemacht, die mir interessant erschienen, und ich liebe Abwechslung. Und ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und insofern habe ich mir einfach gedacht, jede Chance, die sich ergriff, was Neues zu lernen, was Neues auszuprobieren. Auch damals in der Unternehmensberatung ging es ja eigentlich darum, jedes Mal in neue Felder zu springen, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen, in neuen Teamkonstellationen mit neuen Menschen zusammenzuarbeiten. Und die Agenturwelt ist eigentlich ganz genauso, nur dass sie was völlig anderes macht. Also unser agenturinternes Motto ist auch Forward to the Roots, und tatsächlich dieser Forward-Gedanke, der treibt mich sehr. Und ich glaube, meine KollegInnen haben schon immer Angst, wenn ich mit irgendeiner neuen Idee komme, dass wir jetzt wieder alles auf links krempeln und wieder irgendwas Neues ausprobieren. Das war der Grund, warum ich dann irgendwann auch in dieser wunderbaren Kreativbranche gelandet bin, weil es tatsächlich unfassbar abwechslungsreich ist. Also man macht jetzt mal so ganz platt formuliert vom Schokoriegel bis hin zu nachhaltigen Energien irgendwie alles für unterschiedlichste Zielgruppen in unterschiedlichsten Formaten. Also das ist genau das, wonach ich immer gesucht habe, ohne zu wissen, dass ich danach suche.
Ist Nachhaltigkeit da als Thema irgendwie bei dir gelandet, oder hast du das selber bewusst eingeführt in irgendeiner Form?
Also es ist wahrscheinlich beides passiert, ne? Also als wir, mein Kreativpartner und ich, Florentin Hock, als er damals kam, vor jetzt gut 4 Jahren, haben wir gesagt, wie müsste eigentlich diese Agentur, die wir jetzt gemeinsam nach dem Generationenwechsel in die Zukunft führen, wie müsste die eigentlich aussehen? Und wir haben uns wirklich so ein weißes Blatt Papier genommen, haben drauf geguckt und einfach aufgeschrieben, was ist unser Ziel, was gehört für uns zu einer modernen, attraktiven Agentur dazu, sowohl für die Kundenseite als auch für die Seite der kreativen Talente. Und da war Nachhaltigkeit ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, und zwar weniger vielleicht mit Blick auf die Kundinnen und Kunden, weil da war das noch gar nicht sozusagen so ein Druck drauf, wie der jetzt ja tatsächlich auch drauf ist oder eben auch so ein gesellschaftliches Bestreben, sondern wir hatten eher den positiven Druck der Talentseite, die interessiert waren, was machen wir eigentlich in Sachen Nachhaltigkeit, welche Einstellung und Haltung haben wir dazu. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich wichtig, um eine hohe Attraktivität für Talente zu haben. Haben uns das so auf die Fahnen geschrieben und haben gesagt, ja, lass uns mal dran arbeiten. Und heute würde ich sagen, haben wir eigentlich falsch gestartet. Wir haben uns nicht zuerst mit dem Kerngeschäft beschäftigt, sondern haben gesagt, Ökostrom, check. Und also all die Sachen, die die low-hanging fruits sind, die man gut und schnell machen kann. Und durch das sich damit beschäftigen, sind wir da dann eigentlich weiter eingetaucht. Und ja, das Glück, das Schicksal hat dann irgendwann Maike und mich bei einer Küchenfeier einer gemeinsamen guten Bekannten zusammengewürfelt. Und erst da habe ich eigentlich begriffen, was wir so im Bereich Nachhaltigkeit noch anderes auf die Beine stellen können.
Das heißt, dass ihr euch zum Beispiel die klimaneutrale Agentur nennt, ist noch so ein bisschen ein Relikt aus dieser Zeit. Das habt ihr angestrebt, aber eigentlich wollt ihr da schon auch noch weitergehen.
Ja, absolut. Also damals war das ein Ding. Also da hatten das auch noch nicht so viele Agenturen, als wir das gemacht haben vor 4 Jahren. Ich finde, es ist mittlerweile ein Basic, es ist mandatory, sich damit auseinanderzusetzen, diese Maßnahmen zu machen, sich da auch immer weiterzuentwickeln. Aber eben so viel spannender ist dann die Frage, was können wir eigentlich aus unserem Kerngeschäft heraus machen? Weil ja letztlich, also wir machen uns mal nichts vor, Werbung heizt den Konsum an. Eigentlich ist das aus Nachhaltigkeitsaspekten gesehen total evil. Mhm.
Absolut.
Was wir da tun, ja.
Nein,
und
nein,
gleichzeitig ist es aber eine Riesenchance, doch ein bisschen evil nee, schon.
Fürs gute evil.
Es ist, gleichzeitig, ja. Und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, Andreas, dass wenn du das dann erkennst und sagst, wir stellvertretend dann die Werbung ist eigentlich in der Lage, menschliches Verhalten, Einstellungen, Gewohnheiten zu verändern, dafür zu sensibilisieren und dann eben auch letztlich Anreize zu bieten, zu inspirieren, zu unterhalten und vor allem immer auf eine leichtfüßige Art und Weise, weil Nachhaltigkeitskommunikation als solche ja erstmal ein bisschen nüchtern ist, häufig sehr schwer verständlich ist und die Aufgabe der Werbung, des Marketings ist es ja irgendwie, den KonsumentInnen das leicht sozusagen leicht zu machen, diese Veränderung einzugehen. Und so häufig ist diese ganze Verzichtsdiskussion da, an der wir sicher auch nicht vorbeikommen, wenn wir uns für die Zukunft aufstellen wollen. Aber Werbung hat viel mit Leichtigkeit, mit Emotionalität, mit Humor zu tun. Und ich glaube, dass Werbung dann einen ganz wichtigen Beitrag für Verhaltensänderungen auch leisten kann. Und das war dann der Punkt, irgendwie zu merken, Mensch, wir können eigentlich aus dem Kerngeschäft heraus, wenn wir uns für die Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, mit den guten Themen, die die auch selber voranbringen und die eigentlich zu einer, wie soll ich sagen, klimagerechteren Welt führen, wenn wir uns damit auseinandersetzen und Beitrag leisten, ist der noch viel größer als dieser kleine Fußabdruck, den Agenturen im Normalfall, also der ist ja im Verhältnis zur Industrie unfassbar klein, da ist er dann eben größer, weil wir Mindsets verändern können.
Spannende Überleitung eigentlich schon, um mal wegzugehen von euch und hin, oder vielleicht bleibt man doch bei euch, sondern hingehen schon zu unserer gemeinsamen Gründung. Wenn ich mit dir so zurückschaue auf die letzten 4 Jahre, als wir gestartet sind, da haben wir auch gesagt, wir wollen Nachhaltigkeitskommunikation anders machen. Aber eigentlich muss man fairerweise sagen, damals waren wir noch in einem Zustand, anders als heute, dass Nachhaltigkeit wirklich für Unternehmen im Wesentlichen freiwillig war. Es gab keine Gesetze, die Unternehmen zwangen, eine Klimastrategie zu machen, sich mit ihren Lieferketten zu beschäftigen. Das heißt, sie haben das getan, weil sie, du hast gerade schon Motive genannt, weil sie sagten, das wollen vielleicht die Konsumenten in Zukunft von uns oder Mitarbeiter, aber nicht, weil es im klassischen Sinne Pflicht war. Und meistens war es ja auch noch so, dass wenn man sich für Nachhaltigkeit engagiert hat, da kostete das erstmal Geld. Produkte, die man angeboten hat, waren tendenziell teurer. Und deshalb spielte die Marketing oder die Nachhaltigkeitskommunikation vor allen Dingen die Rolle, zu sagen, naja, wenn wir uns jetzt hier schon so anstrengen, dann wollen wir irgendwie auch einen Return on Invest und dann machen wir eine schöne Kampagne und dann reden wir über das, was wir tun, weil dann kriegen ja auch entsprechend die künftigen Mitarbeiter, die bestehenden Mitarbeiter oder Kunden eben mit, dass wir was tun. So hat eigentlich in meiner Wahrnehmung Nachhaltigkeitskommunikation in der Vergangenheit funktioniert. Und dann war man immer so auf der Suche nach diesen berühmten Leuchttürmen. Was sind das, was die so toll machen? Und da macht man jetzt mal eine schöne Kampagne zu. Ob das Unternehmen jetzt wirklich nachhaltig unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten alles rausgeholt hat, das spielte doch eigentlich keine so große Rolle. Selbst wenn man gesagt hat, wir gucken schon nach den guten Dingen, aber ob das genug war, ob das gut genug war, die Frage wurde selten gestellt. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Also wir nennen das ja auch, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, diesen Aspekt des Ambitionslevels, ne? Also erstmal gucken wir uns ja dann dezidiert wirklich auch die Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die Nachhaltigkeitsstrategie an. Und selbst wenn Unternehmen da gewisse Dinge machen, heißt das ja noch lange nicht, dass sie outstanding sind, ja, dass sie richtig gut in diesen Facetten sind, sondern dass es manchmal einfach genau der Standard ist, den sie erfüllen. Und vielleicht aus einer Unwissenheit, dass man denkt, jetzt müssten wir über diese Baumpflanzaktion berichten, weil das ist doch eine großartige Aktion, die wir da gemacht haben. Und mit dem Wissen, ach, wir müssen mal was sagen, weil die Leute fragen schon, ob wir eigentlich auch was in Sachen Nachhaltigkeit machen, sind dann schon in der Vergangenheit, glaube ich, auch die falschen Beispiele rausgesucht worden oder es ist dann viel zu früh über was relativ belanglos ist, aus Impact-Gründen kommuniziert worden. Aber ich glaube gar nicht aus einer Böswilligkeit heraus oder aus dem Wissen, sondern tatsächlich, weil eben dieser Austausch zwischen Nachhaltigkeitsabteilung und Marketingabteilung gar nicht so intensiv war. Marketing hat möglicherweise gedacht, just another Zielgruppe, just another topic, und damit machen wir jetzt so, wie wir sonst auch loslaufen. Und ich finde auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich sitze ja heute noch manchmal neben dir und deinen Kolleginnen und sitze da mit offenem Mund und denke, oh mein Gott, daran muss man alles denken, das ist ja unfassbar. Und ich glaube, vor dieser Herausforderung stand und steht das Marketing ja auch noch jetzt, dass das ein hochkomplexes Ding ist, wo auch die Konsumentin, auch ich weiß manchmal immer noch nicht, wenn ich jetzt an der Gemüsetheke stehe, ist das jetzt eigentlich gut, eine Papiertüte zu nehmen oder nicht? Und das sind so diese Kleinigkeiten. Also es ist so vielschichtig, es ist so kompliziert, es gibt so viele Siegel. Du kannst es eigentlich nur falsch machen. Und dann, wir hatten ja damals diesen gemeinsamen Vortrag zum Thema Greenwashing. Und ich finde interessanterweise durch die Entwicklung, die das Ganze genommen hat, sprechen wir sicher gleich noch drüber, ist es ja eher ein Greenhushing. Also jetzt haben die Leute Angst davor zu kommunizieren, weil sie jetzt verstanden haben, da kommt eine Menge auf uns zu. Viele wurden auch schon kritisiert für ihre Nachhaltigkeitskommunikation. Und ich finde, es ist sehr viel ruhiger geworden, vor allem von den Unternehmen, die eigentlich einen wichtigen Impact hätten, weil sie viele Dinge verändern in ihrem Geschäftsmodell. Also gar nicht so sehr die Unternehmen, die schon jetzt, ich sag mal, zu 90% gut und grün sind, die also sozusagen das in ihrer Gründungs-DNA haben, sondern für uns sind ja eigentlich und für die Welt die Unternehmen interessant, die selber noch gar nicht so krass nachhaltig im Kern sind, die sich aber auf die Reise gemacht haben. Und da beobachte ich gerade, die haben größere Angst als früher zu kommunizieren. Und aus einer Vorsicht heraus ist es sehr runtergefahren. Und ich glaube, das wird durch die neuen, wie soll ich sagen, neue Regulatorik sicher nicht leichter für alle Beteiligten.
Ja, das glaube ich absolut. Ich würde rückblickend auch selbstkritisch sagen, wir haben bei unserer Nachhaltigkeitsanalyse, du hast sie eben erwähnt, die wir immer am Anfang machen, haben wir uns angeguckt, was macht denn das Unternehmen und was macht so der Wettbewerb und was wünschen sich Konsumenten? Und wenn man da das Gefühl hatte, die sind im Wettbewerbsvergleich gut unterwegs und treffen den Need von Konsumentinnen und Konsumenten, dann ist das doch schon eine gute Grundlage für Kommunikation. Und wenn man heute dann anfängt und Regulatorik daneben liegt, dann muss man sagen, und wir haben dann gesagt, das ist doch ambitioniert, was die machen, weil wir immer auf den Wettbewerb geschaut haben. Und heute hat man dann als weiteres Kriterium die Regulatorik und muss dann oft sagen, naja, Hand aufs Herz, so fürchterlich nachhaltig ist es nicht. Und wenn wir auf global ökologische Herausforderungen gucken und sagen, es geht nicht darum, ein bisschen mehr Klimaschutz als die anderen zu machen, sondern wir reden ja eigentlich von Paris-konform, 1,5, 2 Grad, reicht das eigentlich? Und da würde ich aus heutiger Sicht auch sagen, in der Tat ist vielleicht mehr kommuniziert worden, als angemessen ist.
Ich finde auch eine Sache wirklich aus, sage ich mal, Kreativagentursicht total sinnvoll. Was ihr damals in den Prozess eingeführt habt, war ja ein Sustainable Brief. Also wir denken ja immer, wenn wir mit der Konzeption starten, in Creative Briefs, bekommen das Briefing vom Kunden. Und wir hinterfragen nochmal Zielstellung und dann legen wir eigentlich direkt los, ne, und sagen, okay, Botschaft, Zielgruppen, worauf kommt es eigentlich an? Und ihr habt dann ja gesagt, nee, Moment, also erstens wollen wir den gesamten Entwicklungsprozess mitlaufen und dabei sein, Schulterblick wahrnehmen und immer wieder ins Sparring gehen. Wir lassen uns jetzt nicht hier wieder aus der Tür schieben, nur weil wir vorne die Nachhaltigkeitsanalyse gemacht haben. Und zweitens habt ihr gesagt, bevor ihr das Creative Brief intern eben weitergibt und die Teams brieft, nehmt bitte dieses Sustainable Brief und lasst uns drüber reden. Und da drin habt ihr dann ja vermerkt, was sind die Do's und Don'ts, wo stehen die, was sind die Botschaften, die erlaubt sind, was sind die Botschaften, die bitte nicht nach draußen gehen, weil sie schlichtweg falsch sind, was sind die Leistungen, die nur durchschnittlich oder unterdurchschnittlich sind, also bitte nicht auf die falsche Fährte abbiegen. Und ich weiß, dass das auch von den Teams wahnsinnig geschätzt wurde, weil dadurch habt ihr unfassbar viel Vorarbeit geleistet, damit wir eben nicht in diese Falle tappen. Und das war ein ganz, ganz tolles Learning, finde ich, auch in unserem gemeinsamen Prozess, dieses Sustainable Brief zu haben, bevor es in die Konzeption geht.
Ja, spannend. Und wirklich, auch wir durchlaufen gerade nochmal selber die Phase. Wir haben jetzt ja aus Utopia heraus unsere Beratung SAME gegründet und haben jetzt ein großes Team von Nachhaltigkeitsexperten an Bord, schauen sehr stark jetzt aus der regulatorischen Sicht auf Dinge. Und wenn ich früher zwischen drei verschiedenen Ambitionsniveaus unterschieden habe, das haben wir oft gemacht, haben gesagt, ist jemand reaktiv unterwegs, will also nur compliant sein, oder ist er proaktiv, weil er macht mehr, als er muss, oder ist er wirklich transformativ unterwegs und ist wirklich, gehört zu den Unternehmen, die aus sich heraus neue Standards setzen, dann muss ich sagen, ich habe früher viele Dinge als proaktiv eingestuft, wo man aus heutiger Sicht oder unter heutigen gesetzlichen Rahmenbedingungen sagen muss, nee, eigentlich sind die allermeisten eher reaktiv, weil sie erstmal compliant werden müssen und sie haben ausgewählte Bereiche, in denen sie, und dann ist man wirklich, und das ist vielleicht auch aus kommunikativer Sicht spannend, dann bei der echten Uniqueness. Es gibt einzelne Bereiche, in denen sie wirklich, wirklich gut sind. Und ich erinnere mich, du hast eben unseren gemeinsamen Vortrag erwähnt, Kim, dass du mal gesagt hast, interessant ist, dass bei der Nachhaltigkeitskommunikation in der Vergangenheit irgendwie so eine kreative Regel wie ausgeblendet war, dass es nämlich eigentlich irgendwie kreativ und distinktiv sein soll und alle haben über das Gleiche geredet. Hat sich das geändert oder ist das immer noch so?
Ich finde, es hat sich ein bisschen verändert. Also ich bin ja in der Jury dieses tollen Nachhaltigkeits-Awards, also rund um das BAM-Festival haben wir ja diesen Nachhaltigkeits-Award in der Kreativbranche verliehen und da haben wir noch vor 2 Jahren hatten wir so ganz viele Cases, tolle Einreichungen und haben dann aber gemerkt, boah, Gold würden wir jetzt eigentlich gar nicht vergeben und Silber auch nur so mit ein bisschen Goodwill, ja, und dann hatten wir so ein paar Bronze da noch und das lag schon daran, dass die Cases entweder super substanziell waren, aber unfassbar langweilig, oder sie waren einfach nur Augenwischerei und kreativer Feenstaub und sie waren überhaupt nicht, wie soll ich sagen, irgendwie substanziell und glaubwürdig. Und damit hatten wir uns schwer getan. Und jetzt in diesem Jahr, kürzlich wurden ja die Siegerinnen und Sieger gekürt, war das wirklich ausgewogener. Also da hast du gemerkt, die substanzielle Beschäftigung mit dem Thema und die Kreativität sind in der Qualität schon hochgegangen. Das hat mich total gefreut, weil das heißt, es gibt eine intensivere Beschäftigung damit. Aber es ist schon so, der Jan Pechmann, der eben auch dieses BAM-Festival und all das ins Leben gerufen hat und diesen Preis letztlich auch oder diesen Award entwickelt hat, der hat mal gesagt, das ist die Dreifaltigkeit des Nachhaltigkeitsmarketings. Und es ist fast so ein bisschen die Quadratur des Kreises, weil er sagt, es gibt eigentlich diese 3 Ks. Also es geht um Kredibilität in erster Linie bei Nachhaltigkeitskommunikation. Es geht um Kreativität und eigentlich geht es auch um Kommerz, weil am Ende ist unsere Rolle auch zu verkaufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Dafür werden wir gebucht von den Unternehmen. Und diese 3 Dinge sind ja schon in sich fast ein Widerspruch, ne? Also das ist schon unfassbar schwer in der Nachhaltigkeitskommunikation, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und wir haben jetzt gerade auf dem BAM-Festival auch diskutiert und da war der Tenor, wir wünschen uns mehr Humor in der Nachhaltigkeitskommunikation, in den Nachhaltigkeitskampagnen, weil häufig vielleicht auch getragen durch die Polykrisen, die uns so ereilen, ist alles sehr schwer. Sehr schwermütig, immer noch sehr viel Zeigefinger oder bedrohliche Szenarien. Und wir haben da beschlossen, wir wünschen uns mit Blick auf die Nachhaltigkeit eine kommunikative Leichtfüßigkeit, mehr Humor, weniger Verzicht und müssen und so weiter, sondern irgendwie vielleicht so aus der Freude, Sachen auszuprobieren, Neues zu lernen oder so, eher auf Humor zu setzen. Also ich glaube, da haben wir noch wirklich Luft nach oben und diese Balance dieser drei Ks, also Kredibilität, Kreativität und Kommerz, ich glaube, das ist die absolute Königsdisziplin. Also das gilt es aufrechtzuerhalten und manchmal, je nachdem von welcher Seite man kommt, mit welcher DNA man auch als vielleicht Agentur oder Beratung ausgestattet ist, kippt das in die eine oder in die andere Richtung und dann kann das mega substanziell sein, aber es holt echt wie sagt man, keinen hinterm Ofen hervor.
Definitiv. Ich kann mich auch erinnern, wir haben hier mit sehr vielen Marketing- und Kommunikationsmenschen gesprochen aus den jeweiligen Unternehmen selber. Und oft hörte ich da so zwischen den Zeilen raus, der Kommerzpunkt war, den habe ich immer so ein bisschen als Painpoint wahrgenommen. Also so die Scham, ich darf ja nicht verkaufen wollen. Also dieses Selbstbewusstsein, dass die es nachhaltig machen, dass es wichtig ist, dass nachhaltige Produkte und Dienstleistungen wirklich erfolgreich sind und dass es deswegen richtig ist, dafür ordentlich auf die Kommerztube zu drücken, das ist, glaube ich, noch nicht so eingeschrieben und das ist immer was, wo sich alle irgendwie so ein bisschen für schämen, was ich wirklich schade finde, weil dann eben langweilige Nachhaltigkeitskommunikation rauskommt.
Ich finde auch, dafür dürfen wir uns nicht schämen, weil also wir würden dann ja unser eigenes Geschäftsmodell in Frage stellen. Natürlich gibt es ab und an auch reine Purpose- und Haltungskommunikation, die dient aber am Ende, außer man macht sie für eine NGO, oder eine Initiative dient auch immer dazu, das Unternehmen prosperieren zu lassen. Deswegen muss man sich einfach bewusst sein und ich finde das auch nicht verkehrt. Also es gab früher, lange bevor ich in die Werbung gekommen bin, einen viel offeneren Austausch darüber, dass Werbung dafür da ist, die Paletten vom Hof zu schaffen. So, das ist einfach so gewesen. Heute findet man das Igittigit, weil die Jugend sich natürlich auch kritischer mit Konsum und Kapitalismus und all den Themen so auseinandersetzt. Aber es ist doch eigentlich viel besser, viel cooler, wenn wir es schaffen, die Menschen, die ohnehin konsumieren, von den nachhaltigeren Konsumalternativen zu überzeugen. So, und dann werfen wir all unsere Kraft darauf. Und Maike, wir haben ja damals auch bei der Gründung von Carnes Cabillo One lange diskutiert und gesagt, auf welche Art von Kunden setzen wir eigentlich? Setzen wir auf, ich sag mal, die durch und durch grünen, guten Kunden? Oder dürfen wir überhaupt von unserer eigenen Überzeugung für Kunden und Unternehmen arbeiten, die noch gar nicht, ich sag mal, jetzt einen Preis bekommen würden für Nachhaltigkeit? Und da hast du damals, und das hat sehr nachgehalten, da hast du gesagt, nee, Kim, wir sollten uns gerade auf die konzentrieren, die noch nicht so gut sind, weil die den viel größeren Impact haben. Und das fand ich wirklich toll. Also auch letztlich geht es ja auch darum, den Unternehmen die Angst und die Sorge zu nehmen, dass sie nicht kommunizieren dürfen, weil sie noch nicht top sind. Und da habe ich dich auch immer im Ohr, dass du gesagt hast, es ist eigentlich eine Fortschrittskommunikation. Wer kann denn wirklich, also der soll bitte den ersten Stein werfen, der sagt, er ist perfekt aufgestellt, und dann eher über die einzelnen Bemühungen, die Initiativen, die Fortschritte, die Meilensteine zu sprechen und das auch nicht wie so eine Art One-Hit-Wonder, was man so rausbläst mit einer riesen Awareness-Kampagne und dann ist wieder Stillschweigen, sondern eigentlich so eine steady Kommunikation, die immer mal wieder einen aufmerksamkeitsstarken Peak hat, und dann aber mit einem zum Beispiel fundierten Content-Marketing oder einer guten PR-Begleitung, also dass dieses Instrumentarium viel stärker ineinander greift und weniger Einzelmeister-Leuchttürme, hast du vorhin gesagt, hervorbringt, sondern eigentlich so eine Selbstverständlichkeit in der Kommunikation. Das wäre so ein Wunsch, wenn ich den äußern dürfte, den hätte ich.
Ich bin auch total bei dir. Wir haben die gleiche Diskussion jetzt auch nochmal geführt, als wir Same gegründet haben. Mit wem arbeiten wir denn? Und dann auch wieder so bestimmte, am Anfang haben wir Ziele gestellt und Ausschlusskriterien definiert. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nein, es ist am Ende wirklich der Impact. Man muss natürlich bei der Kommunikation immer aufpassen. Man will sich nicht von Greenwashing Karren spannen lassen. Dafür sind wir nicht angetreten. Aber wenn man Impact definiert, dann geht es eigentlich am Ende ja um wirklich die Größe der Veränderung. Und wenn ich vom Klimawandel spreche, dann können gar nicht genug Tonnen CO2 vermieden werden. Und das kann man mit großen Unternehmen im Zweifel, das heißt nicht, dass ich lieber mit großen als mit kleineren Unternehmen arbeite, aber man will ja eher von den großen gerne mal die Finger lassen, weil man meint, dass man sich dort die Finger verbrennen könnte. Dort muss man halt einen guten Job machen, aber da ist auch der größte Impact auf jeden Fall.
Es ist auch so, also da kann ich noch mal einen Aspekt daneben legen. In unserer Branche sind ja bei einem Großteil der Agenturen Awards sehr wichtig und Auszeichnungen und Kreativrankings. Und da finde ich, gibt es schon auch eine Kritik, finde ich, weil Nachhaltigkeit natürlich jetzt auch gern genommen wird, um mal so ein, ich sag mal, einen Award zu gewinnen oder ein Social Case zu haben. Und da finde ich auch, das hat auch kürzlich hat dann mein Kollege von The Goodwins, der Tim Stübane, finde ich, einen guten Meinungsbeitrag dazu geschrieben, weil er gesagt hat, naja, da fokussieren wir uns ja auf was Falsches, nur letztlich um einen Preis abzuholen. Das heißt, unsere Ressourcen werden eigentlich von viel wichtigeren, nachhaltigen Initiativen abgezogen, nur weil wir uns jetzt auf was stürzen, was uns schmückt. Also auch da vielleicht mal so ein bisschen selbstkritisch zu schauen, wenn wir Nachhaltigkeitscases machen oder vielleicht auch Cases, die etwas gewinnen sollen, dann wirklich zu sagen, for greater good. Also das soll wirklich was bringen, es soll aus dem Kerngeschäft kommen und es soll den Menschen irgendwas bringen oder dem Planeten irgendwas bringen und nicht einfach nur schön sein. Das fände ich auch da mal ganz wichtig.
Ja, du hast eben ja auch von den Paletten gesprochen, die vom Hof müssen. Und es sind ja jetzt bei der, so einer Art Kommunikation dann die grüneren Paletten, die man weiter nach vorne ins Regal schiebt oder in die Sichtbarkeit schiebt. Und in der Tat kann ich sagen, hat mich da auch immer getrieben, dass und damit schließt sich der Kreis ein bisschen zum Anfang unseres Gesprächs. Wenn es uns nicht gelingt, dass nachhaltige Alternativen wirklich zu einem Business Case werden, weil die von Konsumenten, weil sie als attraktiv wahrgenommen und auch gekauft werden, dann werden sie sich nicht durchsetzen. Also deshalb der kommerzielle Erfolg von nachhaltigen Produkten ist ja auch ausschlaggebend für mehr Nachhaltigkeit. Und dafür braucht es eben diese Art von Nachhaltigkeitsmarketing. Also davon bin ich wirklich überzeugt. Aber schauen wir mal weiter, weil eben haben wir gesagt, immer schon mal eingeschoben, jetzt verändert sich ja so viel durch die Regulatorik und ich habe tatsächlich bei der einen oder anderen Formulierung, die wir jetzt schon gebraucht haben, so ein Stück gezögert bei der Fortschrittskommunikation, habe gedacht, oh, wie geht das mit Green Deal dann noch?
Darf man das noch? Ja, genau.
Aber wir haben mal, ja, genau. Und das ist alles tatsächlich so heikel, die Versprechen in die Zukunft, wie belastbar sind die? Aber wenn wir mal draufschauen, ne, was da alles an Regulatorik gerade im Gespräch ist, alles, ne, läuft ja so ein bisschen unter der großen Überschrift des Green Deals. Aber wir haben die alles, was mit Sustainable Finance zu tun hat, die Taxonomie-Verordnung, ganz elementar, aber ja auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo Unternehmen auf einmal sich zumindest erstmal in Tier One darum kümmern müssen, dass Menschenrechte eingehalten werden. Wir haben Anforderungen aus dem Finanzmarkt. Ich habe die Taxonomie-Verordnung erwähnt, aber wir haben ja auch für die Finanzakteure dann Offenlegungsverpflichtungen. Wir haben die Emma-Risk-Novelle, wo auf einmal bei Krediten von Banken sogar eine Rolle spielt, wie nachhaltig man als Unternehmen unterwegs ist. Und dann natürlich das ganz große Thema, gerade die CSRD. 15.000 Unternehmen, die auf einmal nachhaltigkeitsberichtspflichtig werden und das nicht nach den alten Standards, sondern mit einem neuen sogenannten ESRS-Standard, der auch klar festlegt, worüber ich alles berichten muss und wie ich das muss. Und da kommt man dann plötzlich nicht mehr umhin, eine Klimastrategie zu haben und sich eine Wesentlichkeitsanalyse zu machen. Also vieles, vieles ist da im Raum. Und nicht zuletzt, wenn wir dann noch über Nachhaltigkeitskommunikation sprechen, die Green Claims Directive, die gerade in aller Munde ist. Und ich sage dann immer, schlechte Nachricht, es ist ja nicht nur die Green Claims Directive, es gibt ja auch noch die Direktive zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel, die schon viele allgemeine Umweltaussagen abräumt. Und wir haben auch jetzt schon in Deutschland das UWG, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, auf dessen Grundlage Nachhaltigkeitskommunikation ja schon abgemahnt wird. Also langer Vortrag, aber im Ergebnis, der Satz, den ich eingangs gesagt habe, vor 4 Jahren war Nachhaltigkeit freiwillig, das ist damit weg. Nachhaltigkeit wird Pflicht. Ich muss viele Dinge tun. Ich muss darüber berichten. Ich muss mich um meine Lieferkette kümmern. Und wenn ich dann das, was ich tue, daran messe, was ich tun müsste oder sollte, dann merke ich auf einmal, eigentlich geht es darum, compliant zu sein. Und auf einmal gibt es vielleicht gar nicht mehr so viel zu erzählen. Kommt das bei euch schon an? Merkt ihr das? Merkt ihr, wir haben eben schon, hast du angedeutet, Unsicherheit bei Konsumenten, bei Kunden von euch. Spüren die das schon? Abgesehen von Green Claims. Also so diese Frage, oh, wir wissen jetzt eigentlich gar nicht mehr, ob wir viele andere Themen kommunizieren, weil vielleicht sind wir gar nicht so gut, wie wir sein müssten.
Es sind ja letztlich zwei Parallelstränge. Ne? Einerseits ist stärker reglementiert, was du zu tun hast, und zum anderen ist stärker reglementiert, worüber du noch reden darfst. Ja? Und das muss ja Folgen für die Kommunikation haben.
Absolut. Also ich finde schon, und das sieht man ja auch gerade anhand der ganzen Seminare, Online-Trainings, Workshops, die letztlich wir auch geben. Ne? Also es gibt einen großen Bedarf von Kommunikations-, von Marketingabteilungen, weil es jetzt sozusagen nicht mehr so ein Gedöns aus der Nachhaltigkeitsabteilung ist, sondern jetzt betrifft es die Marketing-Kommunikationsabteilung im Kern. Da gibt es einen großen Informationsbedarf. Es gibt natürlich große Verunsicherung, was darf man eigentlich noch? Und jetzt mal nur für Marketingabteilung gesprochen, das ist schon eh unfassbar viel, womit die sich beschäftigen. Also die Flut an Kanälen, an Formaten, jetzt kommt KI, Automatisierung, Individualisierung, unterstützende Technologie, gleichzeitig bei schrumpfenden Budgets und Effizienzdruck. Das ist eine Riesenbaustelle. Und in diese Baustelle, die es gibt, gerade jetzt sozusagen mit dem Druck der Rezession und wie soll ich sagen, den ganzen Themen, die uns sonst so dank der Polykrisen umtreiben, kommt jetzt dieses Nachhaltigkeitsthema, was bisher immer so ein bisschen in der Nachhaltigkeitsabteilung lag. Und da gibt es eine große Verunsicherung. Ich glaube, da gibt es den Bedarf, die Notwendigkeit, die rücken aus meiner Sicht jetzt auch schon deutlich enger zusammen. Und auch da muss man sich vielleicht überlegen, sind es dann Menschen aus der Nachhaltigkeitsabteilung, die irgendwann ihren festen Platz in der Kommunikationsabteilung sind, weil ihr Fokus darin liegt, wie kann ich dieses Wissen hier transferieren in dieser Abteilung? Ist es einfach so, dass sie wie agile Teams von Anfang an zusammenarbeiten, weil es dieses Sparring braucht? Es reicht nicht einmal am Anfang mit dabei zu sein und irgendein Briefing zu schreiben. Also da merkt man schon, dass gerade jetzt bei Teamzusammensetzungen, Prozessen, Standards, was erzähle ich überhaupt, Themenplanung, das ist eine Riesenrolle. Und dann ist sicher auch noch die Frage, weil wir beschäftigen uns ja als Kreativagentur eben häufiger mit den etwas leichtfüßigeren Elementen, also sagen wir mal Awareness-Kampagnen, Produktkampagnen, Social Media, PR-Stunts und so. Was ist denn dann noch das eine, was ich rauspicke? Also wo bin ich so gut, dass ich mein Media-Budget von x Millionen auf dieses Thema setze, in der, wie soll ich sagen, Gewissheit, dass es keinen Shitstorm gibt? Und gerade Green Claims, ne, das ist natürlich für Kampagnen, aber das ist eben auch für, wie soll ich sagen, allein schon Kennzeichnung auf den Produkten und all das ja unfassbar wichtig. Und ich habe gerade, ihr habt das bestimmt gesehen, vor ein paar Tagen kam eine Green Claims-Analyse einer sozusagen befreundeten Kreativagentur raus, eben von The Goodwins. Und die haben 163 Green Claims geprüft und nur 3 erfüllen die kommenden EU-Anforderungen. 3. Und das ist wirklich, also die haben so einen Trichter entwickelt, den fand ich auch sehr schlau im Sinne von Green Claim, die Erklärung, der Nachweis, die Verifizierung und sind das sozusagen je Green Claim durchgegangen, haben das analysiert und du hast gemerkt, so im vorderen Bereich so Green Claim, check, das war noch so alles okay, aber dann ab dem Bereich Erklärung über Nachweis bis Verifizierung wurde es immer schlechter und das ist wirklich, also ich glaube, was sind das, 2 oder 3% dieser Green Claims würden diese Direktive überhaupt nur erfüllen. Das ist unfassbar. Und ich glaube, allein daraus resultiert dann wirklich auch eine große Verunsicherung.
Also tatsächlich ja noch schlechter als die Prophezeiungen der Anwälte, die, glaube ich, so bei 10% lag.
Ja, genau. Wir haben immer gesagt, so 80-90% der Claims werden verschwinden. Das ist dann in der Tat noch mal krasser. Aber selbst wenn wir Green Claims, würde ich gerne vielleicht später noch mal drauf zurückkommen. Ich finde aber auch schon spannend, wenn man sich anguckt, was jetzt die reine Nachhaltigkeitsregulierung und gar nicht die Kommunikationsregulierung macht. Nehmen wir so eine Branche wie Kaffee. Da hat man dann irgendwie, das ist eine riesen Herausforderung, da die Lieferketten in Ordnung zu bringen. Und dann haben die Unternehmen haben dann einen Teil ihres Kaffees zertifiziert und darüber Kommunikation gemacht und haben gesagt, hey, unser Kaffee ist fair. Und heute haben sie auf einmal Lieferketten gesetzt und müssen irgendwie gucken, wie sie ihre komplette Kaffeelieferkette in den Griff kriegen. Und dann denken sie, stelle ich jetzt meine 10% in den Vordergrund, wenn ich weiß, bei den anderen 90 habe ich ein Problem. Also ist die erste Reaktion doch vermutlich erstmal den Ball flach halten und mal gucken, weil du hast eben das Wort Shitstorm gesagt. Früher war die 10% der berühmte Leuchtturm und heute steht der Leuchtturm aber vielleicht neben einer Grube, ne? Und deshalb lässt man es mit der Kommunikation. Deshalb finde ich eine spannende Frage, ist es nicht schon so, wenn Nachhaltigkeit auf einmal Pflicht wird und CSRD, wenn auf einmal alle Nachhaltigkeit machen müssen, Dann vorher war ja auch noch ein Stück weit die Hoffnung, sich mit Nachhaltigkeit zu differenzieren. Ist dann Nachhaltigkeit überhaupt noch ein Thema für die Kommunikation?
Das ist eine gute Frage, weil ich finde, ich habe mir so überlegt, auch so in Vorbereitung auf das Gespräch, eigentlich ist ja alles super nachhaltig. Alle sind klimaneutral, dann sind wir ja gerettet. Ja, also wenn man der Werbung Glauben schenken darf, dann ist ja alles tippitoppi. Wir müssen uns überhaupt keine Sorgen machen, Job done. Ist ja nicht so. Insofern ist das vielleicht sogar trotz, wie soll ich sagen, aller Sorgen, aller Ängste des Schreckens, der damit einhergeht, jetzt auch mal eine ganz angenehme Bereinigung dieses Themas. Also eine Rückbesinnung, eine Sortierung und dann wirklich eine substanzielle Auseinandersetzung und Fokus. Es wäre natürlich schlimm, wenn wir dann nicht mehr kommunizieren, weil eingangs sprach ich ja darüber, dass es auch unsere wichtige Rolle ist, im Marketing- und Kommunikationsbereich Verhalten zu ändern und ich sag mal zu Konsumalternativen anzuregen. Und das wäre natürlich schlimm, wenn das dann nicht stattfinden kann, ne? Also insofern bin ich tatsächlich selber gespannt, was es an Auswirkungen hat, was wir sehen werden, wie intensiv dann auch die Restriktionen letztlich Impact haben auf die kommunikativen Botschaften.
Also wir haben uns tatsächlich auch, jetzt haben wir über die Regulatorik, wenn man tatsächlich Green Claims sich anschaut, da haben wir einerseits die Green Claims Directive, die ja super hohe Anforderungen in Zukunft daran stellt, wie man Claims vergleichbar und belegbar macht. Wir haben ja heute, du hast eben den Begriff Fortschrittskommunikation, da musste ich dann so schmunzeln, weil viele haben dann immer geschrieben, 30% weniger Plastik. Aber die 30%, die bezogen sich dann nur auf das Vorgängerprodukt. Heute darfst du das, oder in Zukunft darfst du das dann nur noch sagen, wenn dein Produkt tatsächlich einen Umweltnutzen im Vergleich hat. Also wenn du 30% weniger Plastik als der Wettbewerb hast und dann gibt es schon deshalb weniger Kommunikation. Dann haben wir noch die Richtlinie für die Stärkung der Verbraucher, die räumt dann erstmal alle allgemeinen Umweltaussagen ab, wie umweltfreundlich, ökologisch, ne? Also weil du gerade sagtest, die sind das mal Schritt für Schritt durchgegangen. Wir haben das neulich mit einem Kunden gemacht, der eine Nachhaltigkeits-DNA hat, der ein richtig grünes Unternehmen ist. Und da haben wir gedacht, na, wo können da die Risiken sein? Und am Ende hatten wir die komplette Kommunikation abgeräumt, weil sie voll von Öko, Umwelt, Impact und so weiter, also alle allgemeine Aussagen, die in Zukunft nicht mehr möglich sein werden. Also deshalb glaube ich in der Tat, dass das eine große Herausforderung für die Kommunikation wird und dass da viele Claims verschwinden werden. Wir haben mal so ein paar Thesen aufgestellt. Ne?
Was glaubst du denn, dass die, glaubst du, dass es anders, also das fände ich ja auch nochmal spannend, also wird das bedeuten, es gibt weniger große Kampagnen mit Leuchttürmen und es gibt dafür mehr substanzielles, vielleicht auch redaktionelle Kommunikation oder ich meine, also manchmal, das muss man jetzt ja auch sagen, diese Nachweise und Verifizierung, die lesen sich ja eher wie Beipackzettel für jemanden, der normalerweise mit kreativem Marketing zu tun hat. Also in welche Richtung geht aus deiner Sicht die Kommunikation, wenn man versuchen will, alles richtig zu machen?
Also ich glaube, eine oder zwei Dinge, die ganz eng zusammenhängen. Im Moment, finde ich, haben wir ja auch viel, so viel hilft viel Kommunikation. So Prinzip Gießkanne statt Fokus. Dass auf jedem Produkt klebt irgendwie eine Botschaft drauf. Hier, dieses Produkt ist klimaneutral, dies hier ist ohne Mikroplastik, dies hier ist irgendwie 63% recyclingfähig und das hier hat 13% Rezyklatanteil. Also alles, was ich mache, wird irgendwie in Produktkommunikation übersetzt. Und ich glaube, dieses Prinzip Gießkanne wird abgelöst von zwei Dingen. Erstmal von den Themen, bei denen man wirklich gut ist. Wir haben mal diesen Satz gelesen bei einem Kunden. What do we truly own? Also was ist das Thema, das wir uns nehmen, wo wir sagen, da wollen wir wirklich großartig sein und das besetzen wir? Und da musste ich auch, habe ich mich irgendwie gefreut, weil das so ein bisschen den Kreis auch geschlossen hat zu dem, was du aus kreativer Sicht dir gewünscht hast. Deshalb finde ich, würde mich interessieren, was du von dieser These hältst. Also weg von der Gießkanne hin zur Ownership. Und das Zweite, dass wir glauben, rutscht ein Stück hoch, weg vom Produkt hin zur Marke. Also wir erleben ja auch immer mehr Unternehmen, die sich dann B Corp zertifizieren lassen, die also sagen, wir als Unternehmen stehen für Nachhaltigkeit und damit gebe ich Konsumenten das gute Gefühl, dass sie die Produkte meiner Marke gut kaufen können, statt dass ich auf jedes einzelne Produkt Einzelbotschaften über teilweise marginale Umweltvorteile. Wir halten uns ja auch gerne immer mit der Verpackung auf und wissen, dass eigentlich der größere Fußabdruck im Produkt selber steckt. Ne? Also deshalb glaube ich, das sind zwei große Trends, weg von der Gießkanne und die Wiederbedeutung der Marke. Und dann denke ich, ist das nicht was, worüber sich Werber dann vielleicht auch freuen? Zwar quantitativ weniger, aber doch irgendwie.
Würde ich zum Beispiel ganz genauso sehen. Also, dass das doch der Punkt ist, wo dann Werber einsteigen und sagen, da kann ich meine Kreativität mal wieder freien Lauf lassen.
Ja, auch. Jetzt darf man nicht vergessen, es gab zum Jahreswechsel gibt es ja immer viele kluge Fragen, die sozusagen an die Branche gestellt werden. Und da haben die Kreativchefs der, ich sag mal, größten, kreativsten Agenturen auch so gesagt, wovon gehen sie aus, was wird das nächste Jahr bestimmen, was werden die Trends sein. Und ich erinnere mich an eine These, die war, das Produkt wird wieder wichtiger. Und da ist es ja jetzt spannend, weil ich bin bei euch, ne? Wenn diese ganzen Restriktionen da sind, gleichzeitig ist der Druck bei den Unternehmen aber hoch, Absatz zu generieren. Dann gehst du natürlich relativ schnell auf Produkt, weil das ist kurzfristig das, was vom Hof muss. Dann ist natürlich total spannend, wo trifft sich das? Aber ich glaube, Maike, dass beide Thesen total richtig sind, weil du künftig Nachhaltigkeitskommunikation bei all diesen Restriktionen, die du eben aufgezählt hast, da ist mir wirklich ganz schwindelig und Angst und Bange geworden, weil das kann ja keiner mehr durchdenken und dann fließt so viel Geld, nicht nur die Agentur kriegt ja den kleinsten Teil, in die Produktion und in die Mediaschaltung und dann ist das Risiko so immens hoch, dass du in die Falle tappst. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, eher im Sinne von, was ist das Mindset des Unternehmens? Was ist die Haltung? Wofür stehen wir? Wofür sind wir angetreten? Das wird auf jeden Fall weniger angreifbar sein. Und du hast total recht, Andreas. Also Agenturen freuen sich auch über große, starke Image-Kommunikation, Awareness-Kommunikation. Richtig cool ist es eigentlich, wenn es uns gelingt, wie soll ich sagen, Awareness und nachher dann irgendwie auch eine Performance, nämlich dann den Absatz zusammenzubringen. Weil es geht ja immer um Effektivität im Marketing. Und Image ist toll, aber am Ende wollen wir ja auch sagen, es hat verkauft. Insofern, also idealtypisch wäre eine Mischung, aber ich glaube auch, dass es ein bisschen vom Produkt weggehen wird in der Nachhaltigkeitskommunikation.
In der Nachhaltigkeitskommunikation, ihr werdet natürlich weiter Produktkommunikation machen, aber es wird schwieriger werden, den Nachweis anzutreten, dass das Haarshampoo, das du gerade bewirbst, wirklich, und darum geht's ja, ne? Also wenn man, ich habe mich inzwischen angenähert an den Geist der Direktiven, statt sie einfach nur juristisch zu lesen und zu sagen, du sollst nur dann mit Nachhaltigkeit werben, wenn du einen echten Umweltvorteil hast, weil es geht ja darum, dass Konsumenten nachhaltige Kaufentscheidungen treffen wollen. Und wenn, dann darf nur auf dem Shampoo, das tatsächlich besser ist als das andere, draufstehen nachhaltig und auf dem anderen sollte halt einfach Haarshampoo draufstehen. Das heißt ja nicht, dass ihr keine Produktkommunikation mehr machen dürft, sondern die Frage ist ja eigentlich eher, also das sollen werden Werbeagenturen ja weiterhin tun, auf welcher Ebene in Zukunft dann die Nachhaltigkeitskommunikation stattfindet.
Absolut, also ich bin total bei dir.
Wir haben noch einen Gedanken, der so heißt, und da würde mich deine Gedanken sehr dazu interessieren, dass wir denken, dass wir stärker auch in Richtung einer Transparenzkommunikation kommen. Also es gibt ja Marken, die schon heute nicht die Einzelbotschaften aufs Produkt packen, sondern einfach nur sagen, welcher Themen sie sich annehmen. Und dann, das kann man auch mit Geschichten hinterlegen, und dann werden QR-Codes dahinter gepackt, wo man sagt, hier, unsere Lieferkette ist transparent. Ich mache ein Transparenzversprechen. Du kannst sehen, wo unser Kaffee herkommt. Du kannst sehen, wo unsere Inhaltsstoffe herkommen. Das machen sehr, sehr nachhaltige Marken. Das machen aber inzwischen auch mehr konventionelle Marken, Modeunternehmen, die sagen, nee, wir wollen auf diese Weise sagen, wir kümmern uns um unsere Lieferketten. Wie denkst du über Transparenzkommunikation? Weil sie findet dann ja nicht am Produkt, auf dem Produkt ist nur das Transparenzversprechen, aber die Auflösung ist dann ja immer auf einer Website.
Ja, ich glaube, es hängt stark von der Zielgruppe an. Ich erinnere mich jetzt mal an eine eigene Podcast-Folge, die habe ich zum Thema Gen Z gemacht. Und da war auch eine Vertreterin dieser Generation, wenn man das jetzt so schablonenartig sehen will, das ist ja nicht die Generation, aber so ein bisschen passt es schon. Und sie hatte dann irgendwie gesagt, ja, weißt du was, Kim, wir glauben sowieso überhaupt keinen Aussagen mehr, wenn ich das jetzt mal stellvertretend sagen darf, sondern eigentlich sind wir die ganze Zeit am Handy und überprüfen, ob Sachen stimmen, die wir lesen, weil wir in einer Welt groß geworden sind und jetzt perspektivisch durch KI das auch weiter der Fall sein wird, wo wir eh nicht mehr so richtig wissen, was wir glauben können, wo uns auch eh schon wahnsinnig viel Scheiß erzählt wird. Und die hat gesagt, sie recherchiert das immer alles. Und dann meinte ich, ist das nicht furchtbar anstrengend? Und dann meinte sie, nee, belastender fände sie die Frage, ob sie es nicht weiß. Und ich finde, gerade wenn das jetzt eine junge Generation ist, die sowieso mit diesem, das ist God given, dass die Sachen hinterfragen und überprüfen. Okay, wenn man sich Instagram anguckt, glaubt man das manchmal nicht. Aber das ist wohl so. Und insofern finde ich das eigentlich super. Ich finde es auch aus einer Marketing-Sicht immer total schlau und immer total spannend. Also gerade, wo du Modeunternehmen ansprichst, ne? Weil man einfach das Gefühl hat, die verarschen mich nicht. Ich kann das hier nachgucken, ich kann das nachvollziehen, die haben keine Geheimnisse. Und es geht ja bei Marken, das ist der Grund, warum es Marken gibt, weil sie Vertrauen schenken. Und deswegen kaufen Menschen auch immer wieder eine Marke, weil sie ihr glauben. Und Transparenz und Vertrauen hängen für mich sehr eng zusammen. So, natürlich muss man das verpacken in ein Bild, was emotionalisierend ist und Freude bereitet, aber ich finde Transparenz in puncto Nachhaltigkeit ziemlich smart und ich glaube, es trifft die Bedürfnisse gerade der Jüngeren, die ein Interesse an der Auseinandersetzung haben.
Zugleich frage ich mich da schon, ob wir die Leute nicht alle völlig überlasten. Es ist ja jetzt schon so, dass wir quasi so einen mittleren Master den Menschen abverlangen in Umwelttechnologien, um verstehen zu können, welche Aussagen denn irgendwas bedeuten. Und wenn die jetzt noch wissenschaftlicher wären, wird es sicherlich schwieriger. Aber auch das spricht natürlich dafür, hinzugelangen an zu einem Punkt, wo man sagt, das ist eine Marke, der ich vertrauen kann in irgendeiner Weise. Also da bin ich auch ganz bei euch.
Total. Und da sind wir, Andreas, auch wieder bei dem Thema, was Mike gefunden hatte, in der These weniger Produkt, mehr, ich sag mal, Haltung, Image und so weiter, Purpose, dass du an der Stelle in der Nachhaltigkeitskommunikation dann schon das Gefühl vermitteln kannst, glaubt uns, wir meinen das ernst mit unserem Engagement. Wir stehen dafür ein, wir setzen alle Hebel in Bewegung. Und da geht es ja auch wieder um Vertrauen, dass es aufzubauen gilt.
Mal ganz praktisch gefragt, ich bin jetzt mal ein bisschen neugierig. Du musst ja auch Kompetenz in der Agentur aufbauen, um zum Beispiel Green Claims in irgendeiner Weise, ja, also Konflikte damit vermeiden zu können, auch wenn sie jetzt noch nicht gelten, aber zu dem Zeitpunkt, wo sie gelten oder beziehungsweise andere Reglementierungen, die jetzt schon gelten. Wie viel Ressourcen frisst denn das letztlich? Also wie viel? Also ich meine, du wusstest ja quasi dann, du hast ja weniger kreativ, dafür hast du mehr juristisch vielleicht auch. Kannst du das irgendwie beziffern?
Ja, also ich habe ja das große Glück, dass ich Maike habe und ihr wunderbares Team. Aber Spaß beiseite, also tatsächlich hat Maike ja auch mit ihrem Team bei uns einen Workshop gegeben. Da haben wir alle Interessierten, also nicht nur Kreative, sondern auch Strateginnen, BeraterInnen und so weiter, mit reingeschickt und haben gesagt, hört euch das an, seid sensibilisiert. Ich gehe deswegen noch nicht davon aus, dass das jeder auswendig kann und im Schlaf kann, weil das auch ein Prozess ist. Aber das Gute ist ja, eine Sensibilisierung der Leute herzustellen. Und wir haben bei uns, also rund um Karnes Car Below One, eben auch ein Kompetenzteam Nachhaltigkeit, auch in der Kreation, auch ein Kreativdirektor, der sich sozusagen mit den Nachhaltigkeitsprojekten bei uns beschäftigt. Und da ist dieses Wissen natürlich verankert. Das ist auch jemand, der durch und durch committed ist zu dem Thema, den das leidenschaftlich intrinsisch motiviert. Aber du brauchst aus meiner Sicht schon in der großen Agentur Kompetenz- und Know-how-Träger, sobald es so spezifisch wird, weil du kannst es nicht leisten. Die Menschen, die Talente, die müssen sich auch mit Kreativität auseinandersetzen, wenn sie jetzt in Regulatorik und Details einsteigen. Aber im Sinne einer Guidance, im Sinne eines Watchouts und dann eben im Sinne des CDs und dann sozusagen Maikes Team, die uns ohnehin in diesen Projekten ja auch begleiten, ist das, deswegen kann ich jetzt gar keine Zahl sagen, ein Stück ongoing, ein Stück einfach, hey, das ist ein halbtägiger Workshop, wo wir uns aufschlauen, ein regelmäßiges Update. Ich glaube, es muss einfach, weißt du, letztlich so, das betrifft ja auch andere Sachen. Wir haben ja auch das ganze Thema Green Production. Wir setzen uns damit auseinander, wie können wir eigentlich nachhaltiger produzieren? Auch ein Lieferkettenthema. Also unsere Produktionen, wenn wir Werbefilmproduktionen haben, sind nicht ressourcenschonend. Also in der Vergangenheit gar nicht, kann man sagen. Da fliegen Teams nach Südafrika und also alles wird dahin geschafft und so. Damit müssen wir uns eher auseinandersetzen. Dann gibt es Green Media und klimaneutrale Mediaschaltung, Kompensationen. Wir setzen uns eh damit auseinander. Aber es gibt ein Kompetenzteam, was das wirklich als Deep Dive tut. und die anderen werden sozusagen auf einem Basislevel auch mitgenommen.
Ja, ihr seid ja auch, Kim, Mitglied mit der KNSK im GWA. Und der GWA, wir haben das ein bisschen auch aus der Nähe mitverfolgen dürfen, macht sich ja auch auf den Weg. Auch dort gibt es Leute, die das mehr treiben und die es weniger treiben. Offensichtlich gibt es ja nicht nur Agenturen, die sich damit beschäftigen, wie sie das bei ihren Kunden stärker einbringen können, sondern auch, wie sie als Agenturen selber nachhaltiger werden müssen. Wie nimmst du das wahr? Ist das so just another topic? Muss man sich damit beschäftigen? Oder hast du das Gefühl, Agenturen haben auch verstanden, was ihre Verantwortung ist und da findet ein echter Change statt?
Also ich finde, da findet ein absoluter Change statt. Also wir haben ja das große Glück, dass die Ina von Holly, meine ehemalige Vorstandskollegin beim GWA, im Vorstand eben auch das Thema Nachhaltigkeit treibt. Die ist absolut by heart dabei, setzt sich sehr stark ein und hat eben auch, also erstens sozusagen ein Forum geschaffen, in dem sich AgenturvertreterInnen auch austauschen zu dem Thema und gegenseitig auch Hilfestellung geben. Weil auch da ist für uns zum Beispiel so eine Frage in Ausschreibungen, ne? Was muss ich eigentlich künftig vorweisen, auch als beispielsweise Zertifizierung, die einfach mandatory wird, an der ich gar nicht vorbeikomme. Dann geht es natürlich sehr stark um den Austausch. Was macht ihr? Was habt ihr ausprobiert? Was seht ihr in Ausschreibungen? Was wird gefordert? Auch das ist so ein Dschungel, ne? Wir Agenturen haben ja jetzt keine Nachhaltigkeitsabteilung, die sich den ganzen Tag mit Zertifizierung auseinandersetzt, sondern wir müssen dann auch gucken, was ist der richtige Weg? Was gibt es auf dem Markt? Was fordern die Kunden? Und beispielsweise hat eben die Ina aus ihrem Ressort heraus dann auch so ein GWA Green Guide entwickelt und gesagt, hier ganz konkrete, die hat das so in 4 Steps unterteilt, Steps zur nachhaltigen Agentur, ne, und wirklich auch eine Inspiration, Anregung, Know-how vermittelt oder ein Green Monitor, wo sie gesagt hat, ne, so der Weg zur Future-Proof Agency, wo stehen wir eigentlich heute, welcher Anteil muss besser werden, auch gerade so mit Blick auf Kerngeschäft. Daraus resultieren super wichtige Initiativen, eben auch mit der Produzentenallianz, das haben die angestoßen, zu sagen, wie können wir nachhaltiger produzieren? Was heißt das eigentlich für Media und den Impact, wenn wir sozusagen die ganze Welt plakatieren mit unserer Werbung? Also ganz, ich finde ganz, ganz toll, bestimmt seitdem sie da ist, viel mehr, wie soll ich sagen, Sensibilisierung und Awareness für das Thema und Fortschritte geschaffen.
Du sagst jetzt immer so Sensibilisierung, Awareness. Ich nehme das auch so wahr, dass die Agenturen, waren ja auch involviert mit in dieses GWA-Projekt, dass da eine Ernsthaftigkeit ist. Und gleichzeitig denke ich, wenn ich euch jetzt dabei beobachte, wie ihr mit dem Thema KI umgeht, da ist eine hohe Selbstverständlichkeit. Das beschäftigt uns. Das ist Kerngeschäft. Und welche Ressourcen da reingesteuert werden. Und wenn ich andere Branchen beobachte, ich habe eben Kaffee erwähnt oder Mode, denen ist auf einmal klar, dass LKSG und CSRD sie so fundamental beeinflussen, dass die Abteilungen aufbauen, Leute einstellen, plus dass sie sich wirklich substanziell beraterisch ja begleiten lassen und richtig Geld in die Hand nehmen, damit sie konform sind. Ne, diese Regulatorik tangiert euch ja noch nicht so. Ich würde jetzt, aber bitte korrigiere mich, wenn es anders ist, meine Wahrnehmung ist, die Agenturen nehmen das wahr, sie versuchen irgendwie besser zu werden, sie versuchen in ihrem Teil was zu machen und sich aufzuschlauen. Aber gibt es schon Agenturen, die auch wirklich sagen, okay, das ist so substanziell wichtig, dass wir uns komplett beraten lassen, dass wir eigene Ressourcen aufbauen und am Ende 2 NachhaltigkeitsmanagerInnen im Haus haben?
Ja, gibt es schon. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Größe. Also die großen Networks haben das. Ne? Die haben auch eigene Consulting-Ableger im Nachhaltigkeitsbereich, die sie in den letzten Jahren gegründet haben, die auch wirklich nicht nur sagen, wir machen Nachhaltigkeitskommunikation, sondern eben auch Nachhaltigkeitsberatung und das als interessantes Geschäftsfeld für sich sehen, die das übrigens auch schon, beispielsweise Scholz & Friends, glaube ich, auch schon viele Jahre in so einem Bereich haben und machen. Das gibt es auf alle Fälle. Ich glaube, weil du den Vergleich KI genommen hast, bei KI ist es natürlich so, und das darf man nicht vergessen, in Kreativagenturen sitzen kreative Talente und unser Produkt ist die Idee und Kreativität. Und natürlich ist der Weg so viel näher, weil du bei generativer KI plötzlich siehst, was alles plötzlich möglich ist, wie schnell das ist. Da ist unser Spieltrieb geweckt, unsere Freude, unsere Leichtigkeit. Und so recht du hast, dass wir uns damit substanziell auseinandersetzen, so sehr kann das natürlich auch dazu führen, dass so eine Kreativkultur kippt, weil du plötzlich nur mit Sorgen, Vorschriften und allem. Das ist ja auch ganz häufig so, dass wir Ideen machen und erst, wenn sie wirklich da sind, sagen, jetzt müssten wir eigentlich mal zum Anwalt gehen und fragen, ob wir das urheberrechtlich oder so oder irgendwie, wie soll ich sagen, das Personenrecht bezogen so machen dürfen, weil wir uns einfach erstmal erlauben dürfen müssen zu spinnen und ein bisschen freier zu sein. Und das andere ist eben, hat sehr, sehr viel natürlich auch, wie soll ich sagen, so was BWLerisches. Es ist sehr analytisch, also es ist kompliziert, sehr, sehr, sehr kompliziert. Und das ist, glaube ich, so die große Herausforderung, dass auch viele Marketingabteilungen selbst noch nicht so viel damit zu tun haben, sondern wenn, dann immer an die Nachhaltigkeitskommunikationsabteilung abditschen und es dann da lösen mit ihrer Nachhaltigkeitsberatung. Also vielleicht gibt es einfach einen engeren Schulterschluss, also entweder ist man so groß, baut es selbst auf, oder es gibt einen engeren Schulterschluss, wie wir ihn ja gewählt haben, wie ihn andere wählen, zu Nachhaltigkeitsberatung, um zu sagen, lass uns doch Dinge zusammen machen, weil jeder kommt, weißt du, ihr könnt morgen auch sagen, ihr macht eine Kreativunit auf und ihr werdet immer wahrscheinlich irgendwie ein bisschen hinterher sein, genauso wie wir hinterher sind, wenn wir uns das mega Nachhaltigkeits-Know-how drauf schaffen wollen. Das ist auch ein bisschen eine DNA- und Kulturfrage.
Ja. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie die Regulatorik die Nachhaltigkeitskommunikation beeinflusst. Zusätzlich bewegen wir uns ja gerade auch noch in einem Umfeld multipler Krisen, die ja auch nicht ganz an der Werbebranche vorbeigeht, die Industrie tangiert, die die Zahlungsbereitschaft und Zahlungsmöglichkeiten von Konsumentinnen tangiert. Magst du auch da, merkt ihr da einen Effekt, dass ihr sagt, also dass bei euren Kunden Nachhaltigkeit nicht mehr so wichtig ist, weil sie sagen, eigentlich ist die zentrale Botschaft, so nur aus dem Bauch heraus, wenn ich mir Kommunikation angucke, denke ich, es wird viel stärker wieder über den Preis gesprochen, was ja auch nachvollziehbar ist. Nimmt die Nachhaltigkeit Themen an Bedeutung ab aufgrund der aktuellen Krisensituation?
Also was ich schon sagen kann, ist, dass die Marketingabteilungen natürlich unter Druck stehen. Ganz, ganz viele Budgets wurden im letzten Jahr reduziert, Projekte wurden geschoben oder sind einfach ganz gestrichen worden. Und ich merke bei vielen Unternehmen sozusagen auch so diesen, ich sag jetzt mal irgendwie den Schlachtruf Business First, ne? Also wir müssen uns jetzt so ein bisschen auf unser Geschäft konzentrieren, auf die Zahlen, auf den Absatz. Jetzt kann man aber natürlich sagen, in ganz vielen Geschäften und Unternehmen hat Nachhaltigkeit sehr viel mit Business First zu tun, weil es ja jetzt schon um die Frage der Weichenstellung geht, ne? Deswegen glaube ich, kann man es nicht kategorisch wegschieben. Zumindest bei den Unternehmen, die verstanden haben, dass das ganz, ganz wesentlich ist und jetzt auch Momentum für diesen Wechsel da ist. Nehmen wir nur mal das Thema Wasserstoff. Ja, das ist einfach relevant. Da wird keiner aufhören, darüber nachzudenken und darüber zu kommunizieren. Was ich schon merke, ist, dass die taktischen und kurzfristigen Maßnahmen zunehmen. Also das langfristig Gedachte nimmt gerade etwas ab, weil du natürlich, wenn du unter Druck stehst, auch als Marketingverantwortliche, dann eher sagst, okay, was ist jetzt der KPI, was kann ich kurzfristig helfen mit dem Budget, was eh ein bisschen kleiner geworden ist, um gleich zu zeigen, dass es was gebracht hat und sinnvoll eingesetzt war. Viele Budgets shiften auch sozusagen in Richtung dann Social Media oder nochmal Performance Marketing oder so, weil man dann auch einfach das Gefühl hat, man kann viele Sachen ausprobieren, man hat nicht alles auf eine Karte gesetzt, so wie beim Roulette sozusagen, alles auf schwarz, sondern man ist da ein bisschen näher dran, kann kurzfristiger taktieren, agieren und sich auf die, wie soll ich sagen, sich verändernden Rahmenbedingungen einlassen.
Und ist das richtig? Ist das der Weg jetzt bald eine Zeit lang?
Nee, ich finde es ja, also nein. Ich glaube, dass die, ich wünsche mir trotz aller, und das kann ich verstehen, ne, budgetärer Restriktionen, Druck, Effizienzdruck, trotzdem eine langfristig sinnvolle Markenführung, eine Marketingstrategie. Und natürlich spielen innerhalb eines Marketingplans taktische, kurzfristige Maßnahmen eine große Rolle. Aber zu sagen, diese Balance aus Branding und Performance und einem langfristigen Aufbau, wir sprachen vorhin über Vertrauen. Also ich kann noch so viele Einzelmeister oder Stunts oder irgendwas machen, die haben im Zweifel nicht den Impact, als wenn das klug aufeinander aufbaut. Und ich wünsche mir so ein bisschen die Besonnenheit und die Ruhe, trotz dieser multiplen Krisen, wie soll ich sagen, so das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
Ein besseres Schlusswort kann ich mir kaum vorstellen. Und damit sind wir eigentlich schon auch am Ende des Podcasts angekommen. Ich kann nur sagen, liked und abonniert Grüne Wiese, der Podcast von Same Consulting bei Utopia. Und wenn ihr Lust habt, dann gebt uns doch bitte auch eine gute Bewertung. Noch mehr Infos findet ihr in den Shownotes und im Same Newsletter auf same.de Newsletter. Und ich danke dir, Kim, dass du bei uns warst. Ich danke dir, Maike, dass du dabei warst und dass wir hier eigentlich ein großartiges Gespräch geführt haben.
Ich danke euch, es hat viel Spaß gemacht.
Danke, Kim, dass du da warst. Wie immer eine Freude mit dir.
Grüne Wiese, der Podcast von SAME. Consulting by Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.